Darf ich Ihnen ganz kurz Claudia Bergmann vorstellen? Ich denke, dass einige von Ihnen sie kennen werden, weil sie mehrere Jahre die Koordinatorin des eben schon genannten Research Centers war. Claudia Bergmann hat eine wissenschaftliche, internationale akademische Karriere bereits hinter sich. Sie hat promoviert in Chicago in den USA und habilitiert im vergangenen Jahr an der Ruhr-Universität in Bochum. Das Promotionsthema, das ist für Nicht-Exegeten vielleicht etwas exotisch, aber es ist ein sehr spannendes Thema. Sie hat sich mit dem Jesaja-Buch beschäftigt und ist dort der Frage nachgegangen, was sagt dieses alttestamentliche Buch, wenn Gott sich dort verhält wie eine Frau? Vielleicht kommen wir darüber nachher noch mal kurz ins Gespräch. Es geht dann insgesamt um Geburt, um Schwangerschaft und so weiter. Die Habilitation gilt schon einem ihrer Forschungsschwerpunkte, der symbolischen Bedeutung von Speisen und Mahlritualen. Das ist etwas, was im Alten Testament in Texten der Zeit des Alten Testaments, aber auch in jüdischen Schriften späterer Zeit eine ganz große Rolle spielt. Claudia Bergmann ist Alttestamentlerin. Sie beschäftigt sich mit hebräischer Bibel querstrich Altem Testament querstrich Erstem Testament. Wer von Ihnen mit theologischen Diskussionen vertraut ist, weiß, welche komplexen Debatten im Hintergrund stehen. Sie hat Lehraufträge in Bochum und Erfurt wahrgenommen. Und neben den Speisen- und Mahlritualen gelten ihre Forschungsinteressen jüdischen Ritualen, Literatur aus der Zeit des Zweiten Tempels und dann dem, ja, man darf auch schon sagen, etwas geheimnisvollen Feld der Qumran-Schriften. Claudia, ich darf dich um deine Vorlesung bitten.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Bevor ich beginne, habe ich noch einen Hinweis für die Studierenden des STUFO-Kurses an der Universität Erfurt. Im Moodle finden Sie eine Gliederung meines Vortrags, den Sie jetzt gleich hören werden. Dazu auch eine Liste mit Bibelzitaten, die ich im Vortrag benutze. Ich hoffe, das ist Ihnen eine Hilfe, wenn Sie noch einmal nachsehen wollen, worum es heute Abend ging. Doch nun lassen Sie mich beginnen mit meiner Einführung zu Konzepten von Lehre und Bildung in der hebräischen Bibel. Zitat: Schüler, wohin bist du schon so lange gegangen? Ich bin zur Schule gegangen. Was hast du in der Schule gemacht? Ich habe meine Tafel gelesen, mein Frühstück gegessen, habe meine Tafel geformt, geschrieben, beendet. Und dann hat man mir meine stehenden Zeilen gegeben. Stehende Zeilen, das sind die vom Meister vorgeschriebenen und vom Schüler abzuschreibenden Zeilen in einer Schule im alten Mesopotamien. In diesem Zitat wird eine Schulsituation beschrieben, wie sie im alten Orient wohl typisch war. Schüler, meistens aber nicht ausschließlich Jungen, gehen zu einem Lehrer oder in eine Schreibschule, wo sie durch Kopieren eines Textes von Tontafel zu Tontafel selbst das Schreiben erlernen. Lehren und Lernen. In meiner Vorlesung heute soll es um genau diese Dynamik gehen, wie sie in der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, dargestellt ist. Ausgehend von den altorientalischen Zeugnissen zu diesem Thema werde ich mich zuerst mit den hebräischen Begriffen für Lehren und Lernen im Alten Testament befassen. Zweitens werde ich Ihnen Orte der Bildung vorstellen, wie sie aus dem Alten Testament bekannt sind. Drittens werde ich zu den Personen referieren, die mit Lehren und Lernen im alten Israel zu tun haben. Und ich werde mich viertens mit den Lehrmethoden beschäftigen. Nach einer Zusammenfassung haben Sie dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Noch ein paar Bemerkungen zur Terminologie, die ich hier benutze. Neben dem Begriff Altes Testament nutze ich auch und eigentlich lieber den Begriff hebräische Bibel. Mit Tora ist der für das Judentum wichtigste und autoritative Teil der hebräischen Bibel gemeint, die Lehre oder Unterweisung. Im christlichen Sprachgebrauch umfasst dieser Teil die fünf Bücher Mose. Aus Mesopotamien, dem Zweistromland, sind uns zum einen Texte wie der gerade zitierte überliefert. Texte, die Bildungssituationen beschreiben. Die ältesten von ihnen entstanden vor etwa 3000 Jahren vor unserer Zeit. Durch sie erfahren wir, Lesen und Schreiben wurde hauptsächlich durch Kopieren erlernt. Es gab Schulen und Lehrpersonal, die interessanterweise nach einem landesweiten Curriculum unterrichteten. Die meisten Schüler waren Jungen. Es wird aber auch von Frauen berichtet, die des Schreibens kundig waren. Da das Erlernen von Keilschrift ausgesprochen aufwendig ist, im Sumerischen gibt es zum Beispiel über 6000 Zeichen, kann man davon ausgehen, dass sich die Schulbildung bzw. das Erlernen des Schreiberhandwerks über viele Jahre hinzog. Es gab, das wissen wir auch, eine Art Basisausbildung für alle bzw. für die meisten Kinder. Anfänger übten kürzere Briefe, Listen und kleine Texte. Fortgeschrittene kopierten Legenden und Mythen. Man konnte sich im alten Orient auch für differenzierte Ausbildungsgänge einschreiben. Zum Beispiel, man konnte sich als Beschwörungspriester weiterbilden lassen oder auch zum Schreiber speziell für handwerkliche Texte oder wissenschaftlich-mathematische Texte. Zur Erinnerung, das sind Belege für differenzierte Bildungsvorgänge, die 5000 Jahre alt sind. Archäologisch nachweisbar sind auch Übungstafeln aus Ton oder auch aus Wachs, auf denen deutlich zu sehen ist, wie Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger gekonnt Texte aufschreiben, Wörter üben, korrigieren oder von einer anderen Hand korrigiert werden. Die Inhalte dieser archäologisch nachweisbaren Übungstafeln sind in allen Teilen Mesopotamiens gleich, was auch der Grund ist, warum Forscher von landesweiten Lerncurricula ausgehen. Außerdem fand man Wortlisten und Übersetzungshilfen, die dabei helfen sollten, sumerische, elamische, hurritische, hethitische oder akkadische Begriffe verständlich zu machen. Viele Wörterbücher oder besser gesagt Wörtertafeln haben sumerische und akkadische Begriffe nebeneinander stehen. Für Schule gab es auch einen besonderen Begriff, der oft vorkommt. Im Akkadischen Bit-Tupim, das Tontafelhaus. Aus dem alten Ägypten ist ebenfalls einiges über Bildungsprozesse bekannt. Wir befinden uns hier in einem ähnlichen zeitlichen Rahmen, der etwa 3000 vor unserer Zeit beginnt. Es gibt altägyptische Belege, dass dort Schüler bei einem Schreiber in die Lehre gegangen sind. Meistens waren das jedoch Jungen, die wie ihre mesopotamischen Altersgenossen viele Jahre dafür benötigten, die anspruchsvollen Hieroglyphenschriften und die hieratische Kursivschrift zu erlernen. Wir wissen, dass im alten Ägypten die Schreiberausbildung ebenfalls zentralisiert war. Sie fand im sogenannten Raum der Lehre statt. Genutzt wurde das sogenannte Buch Kemit, das Beispiele für alle Textsorten enthielt, die man als Schreiber kennen musste. Briefe, Formulierungsbeispiele für Anreden, Texte für das Totenbuch, weisheitliche Lehren und vieles mehr. Anders als in Mesopotamien geht man davon aus, dass im alten Ägypten nur ein geringer Bevölkerungsanteil lesen und schreiben konnte. Nun zur hebräischen Bibel. In diesem ersten Abschnitt möchte ich Ihnen zeigen, welche Terminologie die hebräische Bibel benutzt, wenn sie von Bildung spricht. Einige Begriffe, die wir heute mit Bildung verbinden, fehlen. Andere werden sehr differenziert benutzt. Dieser Abschnitt soll auch für diejenigen unter Ihnen sein, die vielleicht ein bisschen Hebräisch können. Ich möchte aber Ihnen allen zeigen, wie differenziert schon in der hebräischen Bibel über Bildung, Lehren und Lernen nachgedacht wurde. Der Begriff Schule, Beit Midrasch, das Wort Schule, wurde in späteren Zeiten für Lehrhäuser und Synagogen verwandt, aber dieses Wort Beit Midrasch kommt in der hebräischen Bibel nicht vor. Das Verb Lamad, lernen. Lamad ist für das Lernen von Heilsordnungen, Geboten Gottes und Satzungen reserviert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Deuteronomium 5,1, Zitat. Und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen: Höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernt sie, Lamat, und bewahrt sie, dass ihr danach tut. Von Lamat ist dann auch das Wort Talmud entstanden. Es geht hier also um das Lernen von religiösen Inhalten. Das Verb bin, verstehen. Bin bezeichnet das Verstehen von Gottes Wort oder Visionen, zum Beispiel im Danielbuch, aber auch bei Hiob. Das Verstehen von Gerechtigkeit und Recht im Sprüchebuch. Es bezieht sich auch auf die Gottesfurcht, zum Beispiel in Sprüche 2,5. Zitat: Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen, bin, und die Erkenntnis Gottes finden. Das Verb bin kann auch das geschichtliche Wissen und die theologische Deutung von Geschichte meinen, so zum Beispiel in Deuteronomium 32. Ich zitiere: Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk, ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Gedenke der vorigen Zeiten und verstehe, bin, die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, er wird dir's verkünden. Deine Ältesten, die werden's dir sagen. Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels, denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Und noch ein drittes Verb, was für Lernen benutzt wird, das Verb chakam, weise sein oder weise werden. Dieses Verb chakam ist typisch für das Sprüchebuch und für Kohelet und die gesamte weisheitliche Literatur. Es bezeichnet eher nicht das religiöse Lernen, sondern das sich aneignen von Inhalten und Vorgängen, die meist auch ganz alltagspraktisch sind. Zum Beispiel in Sprüche 27,11. Ich zitiere: Sei mein Sohn und erfreue mein Herz, so kann ich antworten dem, der mich schmäht. Sei weise, chakam. Dieses Lebenswissen hat natürlich auch mit Gott zu tun. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Begriffen für Bildung und Lehre oder Lernen, die mit Disziplin und Züchtigung zu tun haben. Dieses Thema von Disziplin und Züchtigung ist auch ein wichtiges im Alten Orient. Es gibt dafür viele literarische und auch bildliche Beispiele, dass Bildung mit körperlicher Züchtigung verbunden war und man nichts dabei fand. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Begriffen im Alten Testament für das Großziehen, Aufziehen, Großwerden. Diese haben mit der Bildung innerhalb der Familie zu tun und hier geht es oft um Sitte und Moral, also das Lernen von Sitte und Moral. Sie sehen, Bildungsbegriffe in der hebräischen Bibel gibt es viele und sie werden äußerst differenziert angewandt. Zweiter Abschnitt, Lernorte. Ich habe schon gesagt, dass es in der hebräischen Bibel keine direkten Hinweise und keinen Begriff für Schule an sich gibt. Es gibt allerdings einige indirekte Hinweise auf die Existenz von Schulen. Diese sind aber nicht unbedingt immer sehr aussagekräftig. Einige Beispiele. Hannas Sohn Samuel scheint in 1 Samuel 1 eine Art Schule am Tempel zu besuchen. Ich zitiere: Ihr Mann Elkana sprach zu ihr: Tu, wie es dir gefällt. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Dann nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, auch einen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn, der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Wir vermuten auch, dass die Kinder der Eliten am Königshaus ausgebildet werden, also nicht am Tempel zur Schule gehen, sondern am Königshaus. Ein Beispiel dafür ist 1 Könige 11. Ich zitiere: Und Hadad fand große Gnade vor dem Pharao, dass er ihm sogar die Schwester seiner Gemahlin, der Königin Tachpenes, zur Frau gab. Und die Schwester der Tachpenes gebar ihm Genubat, seinen Sohn, und Tachpenes zog ihn auf im Hause des Pharao, sodass Genubat im Hause des Pharao unter den Kindern des Pharao war. Neben Tempel und Königshof wissen wir auch von Prophetenschülern, die direkt bei den Propheten in die Lehre gingen und deren Häuser besuchten. Also vielleicht sind auch die Häuser der Propheten Lehrhäuser in diesem Sinne gewesen. Ein Beispiel in 2 Könige 6. Ich zitiere: Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Also wir haben eventuell Tempelschulen, Schulen am Königshof, Schulen bei den Propheten. Und außerdem hören wir auch immer wieder von Schreibern. Und wenn wir von Schreibern hören, dann müssen wir annehmen, dass es dafür eine Ausbildung gegeben hat, ähnlich wie in anderen Ländern des Alten Orients. So viel zu den literarischen Hinweisen. Es gibt aber auch wenige archäologische Funde von hebräischen Schreibübungen und Funde von Siegeln, auf denen die Berufsbezeichnung Schreiber noch gut zu erkennen ist. Diese Funde sind allerdings seltener als die im Alten Orient, besonders die aus Mesopotamien. Deshalb nehmen wir an, dass Bildung und Erziehung im alten Israel wahrscheinlich zuallererst einmal zu Hause stattfand. Um die Jungen auf ihre Rolle als Paterfamilias, als zukünftiges Familienoberhaupt und die Mädchen auf ihre Rollen als Mutter und Haushälterin vorzubereiten. Auch solche Begriffe, die häufig sind wie Disziplin und Züchtigung, deuten auf die Erziehung zu Hause oder im kleinen Kreis der Gemeinschaft hin. Zu Hause sollten Werte vermittelt werden, religiöse und kulturelle Traditionen weitergegeben werden, Familienhierarchien festgelegt und bestätigt werden, aber auch Wissen gelehrt werden. Für die Zeit der griechischen Oberherrschaft, kurz vor der Zeitenwende, und hier haben wir schon wesentlich mehr Belege, dort konnte nachgewiesen werden, dass jüdische Eltern ihre Kinder in die griechischen Schulen schickten. Dort wurde einfaches Schreiben geübt auf Griechisch, dort wurde Homer gelesen und dort erhielt man auch, wenn man wollte, eine fortgeschrittene literarische Bildung. Das hebräische Tora-Studium war nur wenigen aus der Oberschicht vorbehalten. Nach der Tempelzerstörung und außerhalb vom Kernland Israel wurde um die Zeitenwende der Lernort Synagoge wichtiger und dort begegnet dann auch zum ersten Mal das Wort Bet Midrash. In der Synagoge wurde Hebräisch gelehrt und gelernt und man konnte lernen, wie man die Tora für den Synagogengottesdienst vorliest. Berichtet wird aus dieser Zeit auch von jüdischen Lehrern, die auf Hebräisch und Tora spezialisiert waren und bewusst jüdische Identität vermittelt haben, gerade und besonders auch in der griechischen Umgebungskultur. Vielleicht, aber das wurde noch nicht eindeutig nachgewiesen, gab es auch schon zur Zeit des zweiten Tempels in Jerusalem ein Lehrhaus, dazu Lehrer mit Schülerkreisen, die sie um sich versammelten. Das Buch Jesus Sirach spricht im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit von einem Oikos Paideas, einem Haus der Bildung. Aber das kann natürlich auch die jüdische Bildungstradition generell meinen. Außerdem gibt es aus Qumran am Toten Meer Hinweise auf Bildung und Weiterbildung in der dort ansässigen Gemeinschaft. Zum Beispiel wurde der Leiter der Gemeinschaft aus Qumran der Lehrer der Gerechtigkeit genannt. Er verfasste wohl auch eigene Texte und viele von ihnen sind an die Psalmen angelehnt. Für Alexandria im Mittelmeer nimmt man ebenfalls an, dass es dort eine Schule für höhere Bildung gegeben hat, die Verbindung zu Philo hatte. Eine Frage ist aber für die Forschung, inwieweit jüdische höhere Bildung damals mit den hellenistischen Philosophenschulen vergleichbar ist und wie weit höhere jüdische Bildung tatsächlich jüdische Werte und Traditionen betonte. Dazu wird in der nächsten Woche auch unser Referent Thomas Blanton sprechen. Zeitgenossen wie Augustin und Josephus sprechen jedenfalls von den Juden dieser Zeit um die Zeitenwende herum als von einer Volksgruppe, die die eigenen religiösen Traditionen genau kannte und sich entsprechend verhielt. Auch das setzt Bildungstraditionen an lokalen Lernorten voraus, obwohl nie direkt von ihnen die Rede ist. Nun zu den Personen der Lehrer. Im häuslichen Kontext sind Vater und Mutter natürlich die primären Lehrpersonen. Im Buch der Sprüche wird übrigens die Mutter besonders oft als Lehrperson genannt. Zusätzlich werden in der hebräischen Bibel die Ammen genannt, die nicht nur für das Stillen zuständig sind, für die Muttermilch, sondern als erste Ansprechpartnerin des Kindes auch in der Erziehung tätig waren und auch öfter länger bei dem Kind bleiben. Als Beispiel nur die Amme Jonathans, des Sohnes von Saul in 2 Samuel 4. Interessant ist, dass von den Erzeltern Abraham, Sarah und so weiter nie explizit berichtet wird, dass sie sich Erziehungsaufgaben gewidmet haben. Das ist einfach nicht im Fokus der Texte. Man sollte auch beachten, Erziehung durch den Vater bedeutet nicht immer Erziehung durch den leiblichen Vater, denn manchmal wird das Lehrer-Schüler-Verhältnis auch als Vater-Sohn-Verhältnis beschrieben. Das ist auch typisch im alten Ägypten gewesen. Die Königskinder werden laut hebräischer Bibel oft von anderen erzogen und an anderen Orten, das haben wir schon gehört, so zum Beispiel durch die sogenannten Großen der Stadt. Im 2. Könige 10 ist dafür ein Beispiel. Ich zitiere. Da schrieb er einen zweiten Brief an sie, der lautete: Wenn ihr zu mir haltet und meine Stimme gehorcht, so nehmt die Köpfe der Söhne eures Herrn und bringt sie zu mir morgen um diese Zeit nach Jezreel. Es waren aber 70 Söhne des Königs und die Großen der Stadt erzogen sie. Und natürlich, und das ist keine Überraschung, es ist auch Gott, der erzieht und aufzieht, was in der hebräischen Bibel oft gleichgesetzt wird. Ein Beispiel für diese Erziehung durch Gott in Jesaja 1, Zitat: Höret ihr Himmel und Erde, nehmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht, mein Volk versteht's nicht. Erziehung und Bildung genießen in der hebräischen Bibel eigentlich alle Menschen. Gott erzieht das Volk Israel und manchmal auch die anderen Völker. Man denke nur an die Lehren, die der Pharao und die Ägypter erdulden müssen, wenn vom Exodus-Geschehen berichtet wird. Gottes Gesandte, so zum Beispiel die Propheten, erziehen das Volk Israel mit Worten und symbolischen Zeichenhandlungen. Und die hebräische Bibel selbst erzählt das Leben und das Handeln der Erzväter und Erzmütter paradigmatisch. Sie sollen Vorbild sein für alle, die danach kommen. Die weisheitliche Literatur, dieses besondere literarische Genre, nutzt die Lehrsituation zwischen Eltern und Kindern als Symbol für die Lehrsituation, in der sich ganz Israel befindet. Der Weisheit nachzufolgen, Gott zu suchen, Gottes Gebote einzuhalten, sind die obersten Lebensziele für alle Erwachsenen. Die Kinder sind schließlich dazu bestimmt, in diese Welt der jüdischen Tradition hineinzuwachsen und selbst an Weisheit und jüdischer Identität zu gewinnen. Zu den Lehrmethoden. Schule und Lernen haben im Alten Testament drei Ziele. Sie sollen eine Veränderung im Verhalten bewirken. Sie sollen das Verstehen von religiösen und anderen Inhalten fördern. Sie sollen das Wissen vermehren. Die Mittel der Erziehung waren vielfältig. Anleitung und Vorbild ist das Erste. Anleitung und Vorbild, wie zum Beispiel im Sprüchebuch, im Vater-Sohn- bzw. Lehrer-Schüler-Verhältnis. Überredung ist eine zweite Methode des Lehrens und Lernens, wie zum Beispiel auch die Überredung im Sprüchebuch, wenn die personifizierte Weisheit eine Frauengestalt die Männer zu überreden versucht, zu ihr zu kommen. Dann wird auch hin und wieder von etwas berichtet, was so ein bisschen wie formaler Unterricht klingt, zum Beispiel im Haus der Propheten, am Tempel oder im Königshaus. Belegstellen haben wir gerade gehört. Die Disziplinierung der Schüler, auch eine Lehrmethode, ist nicht verpönt, im Gegenteil. Sprüche 29 soll dafür ein Beispiel sein. Ich zitiere: Rute, Rute und Tadel gibt Weisheit, aber ein Knabe sich selbst überlassen macht seiner Mutter Schande. Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Freude machen und deine Seele erquicken. Außerdem wird, ich denke, das ist auch eine Lehrmethode, oft mit Gegensätzen gearbeitet, die paradigmatisch richtig und falsch definieren sollen. Im Sprüchebuch bilden Frau Weisheit und Frau Torheit Gegensätze. In Narrativen gibt es oft einen Gegensatz zwischen Gerechten und Frevlern oder auch zwischen Israel und den Völkern. Wichtig ist, dass Erziehung und Bildung lebenslang geschehen. Ein Beispiel aus Sprüche 19, Zitat: Lässt du ab, mein Sohn, auf Ermahnung zu hören, so irrst du ab von vernünftiger Lehre. Oft stehen sich, und das ist wieder so ein Gegensatz, gelingende und misslingende Erziehung gegenüber. Deuteronomium 21 ist bestimmt ein Extrembeispiel für misslingende Erziehung. Und es ist unklar, das möchte ich gleich vorher sagen, es ist unklar, ob dieser Rat jemals angewendet wurde. Ich zitiere: Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und auch wenn sie ihn züchtigen, nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Idealerweise, und ich habe dieses Beispiel ganz bewusst ans Ende gestellt, dass das Ihnen besonders in Erinnerung bleibt, idealerweise funktionieren Lehren und Lernen aber so wie in Sprüche 4. Ich zitiere: Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasst meine Weisung nicht. Denn als ich noch Kind in meines Vaters Haus war, ein zartes, das einzige unter der Obhut meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach: Lass dein Herz meine Worte aufnehmen. Halt meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht. Und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe sie, so wird sie dich behüten. Denn der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Achte sie hoch, so wird sie dich erhöhen und wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie küssest. Zusammenfassung: Bei den Erzeltern, berichtet die hebräische Bibel, wurde nicht viel erzogen und gelehrt. Wenn es Konflikte gab, wurde er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Oder, ja, ausgeschlossen. Mehr das als zurechtgewiesen oder überzeugt oder noch einmal repetiert, worauf es ankommt. Außerhalb der Erzelternerzählungen haben Lernen und Lehren einen hohen Wert. Vor allem in den biblischen Texten, wo es um das religiöse Lernen geht, um Vermittlung und Erklärung von religiösen Ritualen und ihren Hintergründen. Ich sehe in der hebräischen Bibel drei Schwerpunkte. 1. Die jüdische Gemeinschaft fand Identität vor allem in den Gesetzestexten der Tora. Tora heißt Lehre, Unterweisung. 2. Daneben war das Lernen durch die Lehren der Weisen wichtig, wie sie zum Beispiel im Sprüchebuch vorkommt. Hier geht es auch oft um das Lernen von alltäglich Nützlichen. Und 3. Immer von besonderer Wichtigkeit ist das Lernen durch das Weitergeben von Geschichte und Geschichten, von grundlegenden Narrativen wie den Exodus oder die Landnahme, die die Identität Israels als Gottesvolk begründeten. Durch das Lernen und die Bildung wird dann die Brücke geschlagen, der Bogen geschlagen, von der Theologie zum Alltag und ganz wichtig, auch wieder zurück vom Alltag zur Theologie. In nachbiblischer Zeit erfahren wir dann viel mehr über das Lehren und Lernen, über Konzepte der Bildung im frühen Judentum. Der Talmud, die autoritative erste Auslegung der hebräischen Bibel, bekam seinen Namen nach dem wichtigsten hebräischen Verb für Lernen, Lamat, Talmud. Die Belege für das Lesen und Schreiben lernen häufen sich. Wichtige Texte, das weiß man heute, wurden auswendig gelernt. So zum Beispiel das Schema Yisrael, Deuteronomium 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Der Talmud spricht dann auch von den wichtigsten Lehrinhalten weiterführender jüdischer Bildung. Am Anfang, heißt es, beschäftigte man sich mit den Geboten, Gesetzen und Regeln, aufgeschrieben im Buch Levitikus. Danach mit der Verbindung von rituellen Gesetzen und religiöser Praxis und Identität. Auch außerhalb der jüdischen Gemeinschaft machte die Betonung des Lehrens und Lernens im Judentum Eindruck. Augustin überlieferte Gedanken von Seneca zu der Bildungspraxis von Juden in der Diaspora, nachzulesen in De Civitate Dei. Juden zeichneten sich vor allem durch die genauen Kenntnisse der eigenen Tradition aus, heißt es dort. Und Josephus schreibt in Contra Appionem, dass die jüdische Bildung Unterricht, Wort mit der Einübung von Verhaltensweisen verbinden würde. Und bemerkenswert sei, dass alle Juden einmal pro Woche alles Übrige liegen ließen, um in einer Zusammenkunft das Gesetz zu hören und zu lernen. Paradigmatisch für das Verständnis von Bildung im Judentum, auch im modernen Judentum, ist für mich das Gebot zum Lernen und Lehren. Nochmal Deuteronomium 6, ein bisschen ausführlicher diesmal. Ich zitiere. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sie deinen Kindern lehren und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Was daraus folgt, ist eine Vermischung von religiöser Bildungspraxis und Alltagspraxis. Ein Beispiel: Zu Pessach wird des Auszugs aus Ägypten gedacht und gefeiert, dass Gott das Volk aus Ägypten gerettet hat. Am Vorabend trifft man sich in den Familien zu einem festlichen Mahl, bei dem Dinge verzehrt werden, die symbolisch dieser Befreiung gedenken. Die wichtigste Stelle des Festes ist jedoch, wenn das jüngste anwesende Kind die sogenannten vier Fragen stellt. Sie beginnen mit dem gesprochenen oder gesungenen Manish Tana Halaila Haseh Mikol Halelot, übersetzt: Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Die anwesenden Erwachsenen beantworten dann diese Fragen zum Exodus-Geschehen und eigentlich zur Bedeutung jüdischer Identität, und hören und sagen und verinnerlichen selbst noch einmal, worum es im Judentum geht. Genau das ist ein Moment des Lehrens und Lernens. Am festlich gedeckten Tisch wird an das Handeln Gottes erinnert und das jüngste Kind und seine oder ihre Fragen gibt den Anlass dazu. Religiöse Bildung wird in den Alltag und in den Festtag mit hineingenommen. Was für ein Unterschied das doch ist zum Eingangszitat zum Lernen in Mesopotamien, wo ein Schüler seine Tontafeln gelesen, sein Frühstück gegessen, eine neue Tafel geformt, beschrieben und beendet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Das wird ein bisschen dauern, denn wir haben einige Sekunden Zeitunterschied zwischen dem, was ich hier sage und dem, was Sie hören.
Ja, Claudia, vielen Dank für diese Vorlesung, die einen immensen Zeitraum abgedeckt hat und die ja dann auch ein ganz großes geografisches Gebiet in den Blick genommen hat. Vielen Dank also für den Blick in die hebräische Bibel. Vielleicht kannst du dazu gleich nochmal zwei Worte sagen. Warum sagst du hebräische Bibel und nicht Altes Testament? Was ist dieser Begriff? Warum ist der Begriff Altes Testament möglicherweise auch problematisch? Aber vielen Dank auch, dass du den Kontext aufgemacht hast, sodass wir sehen konnten, in welchen Zusammenhängen von griechischer Schule war die Rede, Mesopotamien, Ägypten und so weiter, diese Bildung in der hebräischen Bibel und das Lernen in der hebräischen Bibel steht. Ich lade Sie nochmal ein, Fragen zu schicken. Also nochmal die E-Mail-Adresse benedikt.kranemann@uni-erfurt.de. Aber wir können schon mit ersten Fragen anfangen. Also die eine Frage, du hast sie im Grunde schon beantwortet. Ich fände es aber spannend, das nochmal zuzuspitzen. Wenn ich höre hebräische Bibel und Lernen, Bildung, dann denke ich, da geht es ja unmittelbar nur um Religion. Das klang bei dir aber schon an, da geht es ja doch möglicherweise um viel mehr. Kannst du das nochmal etwas zuspitzen? Also was lerne ich, wenn ich mich in diese jüdischen Bildungseinrichtungen begeben könnte? Gut, da müsste man in die Zeitmaschine steigen. Also ist das nur etwas, was Religion betrifft? Oder geht das über den Bereich Religion möglicherweise weit hinaus? Hat das also im weitesten Sinne, erfasst das andere Bereiche des Alltags, auch das alltagspraktische Bedeutung?
Also wir wissen nicht so ganz genau, was am Tempel, bei den Propheten und am Königshof gelehrt wurde, denn darüber wird ganz selten gesprochen. Wir wissen allerdings, dass die alltagspraktischen Sachen eher im Buch der Sprüche behandelt werden. Wenn Sie da mal reinschauen, das sind ganz alltagspraktisches Wissen wird dort behandelt und besprochen, was nicht unbedingt mit religiösem Wissen zu tun hat. Deswegen vielleicht auch der Unterschied zwischen den verschiedenen Begriffen für Lehren und Lernen. Chakam wäre das Wort für diese Art von Lernen weise werden und Lamat wäre das Wort oder Bin auch für Verstehen, Lernen von religiösen Inhalten. Die hebräische Bibel selbst stellt das Lernen und Lehren hauptsächlich als ein Lernen und Lehren von religiösen Inhalten dar, außer im Buch der Sprüche würde ich sagen, die hebräische Bibel ist nun mal ein Buch, wo es um religiöse Identität, religiöse Bildung, religiöses Lernen geht. Und das ist eben der Hauptfokus. Ob das dann auch tatsächlich so gewesen ist, das können wir natürlich nicht nachvollziehen.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Begriff hebräische Bibel. Also ich denke, die Reihe von Studentinnen und Studenten und anderen, die jetzt zuschauen, kennen den Begriff Altes Testament. Ist das identisch, Altes Testament, hebräische Bibel? Und vielleicht auch nochmal, es geht ums Thema Lernen, dann lernen wir was. Warum tun sich manche Exegeten mit dem Begriff Altes Testament schwer?
Also Altes Testament ist eher ein christlich geprägter Begriff. Ich persönlich habe in den USA promoviert und dort bei jüdischen Lehrerinnen und Lehrern gelernt und dort erstmal so ein bisschen umdenken müssen von meiner deutschen Vorbildung im Alten Testament und benutze den Begriff hebräische Bibel seitdem her aus Ehrerbietung meinen Lehrern und Lehrerinnen gegenüber. Und auch deswegen, weil ich denke, dass das ein hebräisches Buch ist und dass wir das nicht mit dem Begriff alt unbedingt belegen sollten.
Eine Studentin schreibt, in der Zusammenfassung seien noch einmal drei wichtige Punkte benannt worden und sie bittet darum, dass du diese drei wichtigen Punkte noch einmal wiederholst.
Also ich denke, vielleicht meinen Sie die drei Schwerpunkte, die ich bei Lehre und Lernen in der hebräischen Bibel sehe. Der erste war, die jüdische Gemeinschaft fand Identität vor allem in den Gesetzestexten der Tora, Tora, Lehre, Unterweisung, das war der erste Punkt. Der zweite, das Lernen durch die Lehren der Weisen war wichtig, wie sie zum Beispiel im Sprüchebuch behandelt werden. Das Lernen von alltäglich nützlichen Dingen. Also schlagen Sie das Sprüchebuch einfach mal auf und dann werden Sie genau wissen, was ich meine. Und ich denke, und das wird oft so ein bisschen missachtet, dass die Narrative eben auch durch ihre Geschichten und Geschichtsvermittlung etwas lehren wollen. Und zwar das, was für die religiöse Identität Israels ganz besonders wichtig ist. Und das ist auf eine Art und Weise, die, na, ich würde fast sagen, verständlicher ist, indem man sie eben durch Geschichten weitererzählt.
Ja, vielen Dank. In diesem eben schon genannten Research Center an der Universität Erfurt mit dem zugestandenermaßen unaussprechlichen Namen hat uns eine Frage immer wieder beschäftigt. Inwieweit sind Rituale, bei denen wir sagen würden, die sind jüdisch, die sind christlich, die sind pagan, wie weit sind die eigentlich scharf gegeneinander abgegrenzt? Oder wie weit sind das rituelle Praktiken, die wir zeitgleich in verschiedenen Religionen beobachten können? Und wie verlaufen überhaupt die Grenzen zwischen diesen Religionen? Erstmal auf Bildung bezogen. Du hast vorhin gesagt, jüdische Schüler, auch Schülerinnen, gehen in die griechische Schule. Also die ist offenbar für Menschen ganz unterschiedlichen Bekenntnisses offen und zugänglich. Sind das Bildungseinrichtungen, wenn man das so bezeichnen kann, die nach Religionen getrennt sind? Oder ist das offen? Kann man etwas sagen darüber, wer eingeladen ist, wer sich bilden lassen kann, wer Bildung genießen kann in jüdischen Bildungseinrichtungen? Ist das etwas fassbar?
Also Israel wurde ja häufig von fremden Kulturen beherrscht und gerade die griechische Kultur war sehr attraktiv für die Juden zur damaligen Zeit und man versuchte, also das jetzt ganz verkürzt gesagt, mit vielen Mitteln sich der griechischen Kultur anzupassen und die Bildungskultur war ein Weg dazu, wie eine jüdische Familie sicherstellen konnte, dass ihre Kinder, ihre Söhne vor allem zu dieser Zeit in diese griechische Kultur hineinwachsen konnte. Und auf eine griechische Schule zu gehen, hat natürlich die Karrierewege weit eröffnet, wenn man griechisch verstehen, schreiben, lesen, damit umgehen konnte und hat auf diese Art und Weise durch Bildung Teil dieser griechischen Kultur sein konnte. Soweit ich weiß, aber da bin ich keine Spezialistin, da ist Tom Plenton vielleicht nächste Woche der bessere Ansprechpartner, haben die griechischen Schulen da nicht unterschieden zwischen griechischen und jüdischen Schülern. Wie es in den jüdischen höheren Bildungseinrichtungen gewesen war, kann ich nicht sagen. Ich denke aber, da bestand wahrscheinlich kein größeres Interesse, in eine höhere jüdische Bildungseinrichtung zu gehen, wenn man nicht selbst zum Judentum, zur jüdischen Religion gehört hat.
Ich komme gleich auf das, was Sie gerade per Mail geschickt haben. Das habe ich so schnell gar nicht lesen können. Ich habe noch mal eine andere Frage, die sich an Claudia Bergmann richtet. Alttestamentliche Texte. Sind das nicht selbst Texte? Texte der hebräischen Bibel, so muss ich das sagen. Sind das nicht selbst Texte, die von einer großen Bildung zeugen? Also das sind ja nicht einfach Bücher, die nebeneinander stehen, sondern die zitieren sich gegenseitig. Die arbeiten zum Teil mit sehr subtilen literarischen Methoden. Die sind zum Teil in poetischer Sprache geschrieben. Ich denke mal an die Psalmen zum Beispiel. Also sind nicht diese Texte der hebräischen Bibel selbst ein Ausdruck dafür, dass es eine sehr intensive Bildung und Bildungseinrichtung gegeben haben muss?
Also ja, ja und ja. Danke, Benedikt Kranemann, für diese kurze Zusammenfassung. Genau das ist der Fall. Die hebräische Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, sondern Teil eines jahrhundertelangen Entwicklungsprozesses. Und man kann an vielen Stellen ganz deutlich ablesen, dass da gebildete Menschen beteiligt waren, die alte Texte aufgegriffen, neu interpretiert, ihrer Zeit angepasst, verändert haben. Und auch und gerade die Psalmen mit ihrer hohen Kunst an Poetik zeigen, dass das was ganz Besonderes ist, was nur den wirklich gebildeten Menschen vorbehalten war. Am Ende des Sprüchebuches, das Lob der tüchtigen Hausfrau, wie das oft genannt wird, obwohl das Wort Hausfrau dort nicht vorkommt, das Lob der starken Frau ist, glaube ich, das, was im Hebräischen da steht. Das ist ein Akrostichon. Also das ist eine Art von Poesie, wo jede Zeile mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets, des hebräischen Alephbets beginnt. Und das war wirklich nur den ganz gebildeten Poeten vorbehalten, dass man ein Gedicht schreiben konnte, was wirklich dieser strengen Form folgt und ein Zeichen von größter literarischer Bildung, wenn man das geschafft hat, so ein Akrostichon zu schreiben.
Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Rückfragen. Also vielen Dank. Das zeigt, dass wir alle zusammen mit diesem Format gut klarkommen. Ich sage auch mal sofort dazu, aus Datenschutzgründen lese ich nicht die Namen vor. Das gibt nur Probleme hinterher. Eine Frage betrifft die Bildung von Mädchen. Mädchen sind auch gebildet worden, sagen Sie, also sage nicht ich, sondern vermutlich Claudia Bergmann. Haben Mädchen auch lesen und schreiben gelernt oder nur das Alltagspraktische in den Familien? Jetzt weiß ich nicht, ob so differenzierte Fragen mit dem Material zu bearbeiten sind, dass wir kennen. Claudia Bergmann versucht das.
Also ich habe gesagt, dass in Mesopotamien, im Zweistromland, viele Hinweise, dass es da viele Hinweise darauf gibt, dass Mädchen auch eine gewisse Bildung, zumindest eine Basisbildung erhalten haben. In Ägypten war das weniger der Fall. Also da ist meistens von Jungen die Rede. Im alten Israel wird ganz wenig über Kinder sowieso, aber über Mädchen gesprochen. Allerdings wäre vielleicht dieses letzte Kapitel im Sprüchebuch ein schönes Beispiel dafür, dass auch Mädchen eine gewisse Bildung erhalten haben müssen, denn diese kluge Hausfrau, die starke Frau in Sprüche am Ende des Sprüchebuches, ist eine Wirtschafterin, die auch Handel betreibt und mit Mitteln des Business ganz bewusst und ganz geschickt ihren Haushalt vermehrt. Und das kann man, glaube ich, nicht machen, wenn man nicht rechnen und schreiben kann.
Dankeschön. Eine Studentin bittet darum, die genannten jüdischen Lehrmethoden noch einmal kurz zu wiederholen.
Also das sind so meine Eindrücke von der hebräischen Bibel und den Methoden, die da für die Lehre genannt werden. Das erste war Anleitung und Vorbild, zum Beispiel in diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis im Sprüchebuch. Das zweite, denke ich, ist die Überredungskunst, auch im Sprüchebuch, das Beispiel von der Frau Weisheit und auch der Frau Torheit, die beide versuchen, die Männer zu sich selber zu locken, um den mit ihrer Weisheit oder mit ihrer Torheit, um diese mit ihrer Weisheit oder Torheit zu belehren. Dann die wenigen Hinweise auf formalen Unterricht, wie zum Beispiel am Tempel, am Königshof oder auch bei den Propheten. Dann hatte ich die Disziplinierung genannt als Lehrmethode, die die Schüler zum Lernen anregen soll. Und eins, was ich besonders interessant fand, ist die Arbeit mit Gegensätzen. Also in der hebräischen Bibel wird oft mit Gegensätzen gearbeitet. Der Gegensatz zwischen Israel und den Völkern, zwischen Gerechten und Frevlern oder auch zwischen eben Frau Weisheit und Frau Torheit im Sprüchebuch. Das sind so die Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe aus den Texten, wo es um Lehren und Lernen geht.
Ein Student hat mitgeschrieben die Bezeichnung die Großen der Stadt. Also innerhalb des Kapitels über Personen der Lehre ist diese Bezeichnung die Großen der Stadt verwendet worden. Und er bittet darum, dass der Begriff noch mal kurz erläutert wird. Was ist damit gemeint mit den Großen der Stadt?
Ich finde das ganz klasse, dass Sie solche konkreten und sehr speziellen Fragen haben. Aber das müsste ich jetzt im Hebräischen selber mal nachgucken. Und das würde, glaube ich, einen Moment dauern. Es sei denn, Herr Kranemann kann jetzt noch 5 Minuten referieren, dann würde ich es mal nachgucken.
Also ich möchte den schönen Vortrag nicht zerstören, indem ich jetzt über irgendetwas referiere, aber vielleicht kann ich, während Claudia Bergmann nachschaut, eben ein paar andere Fragen beantworten, die einige von Ihnen gestellt haben. Und das sind Fragen, die also die Formalia der Vorlesung betreffen. Also das eine, das hatten wir zu Beginn gesagt, die Vorlesung wird enden mit einer Klausur. Und wir werden Ihnen im Dezember, dafür haben wir eine Einheit reserviert, werden im Dezember dazu Näheres sagen und auch noch weitere Hinweise dazu geben. Das Zweite, es ist mehrfach gefragt worden, gibt es ein Skript? Ich denke, dass wir keinen Referenten, keine Referentin dafür gewinnen werden, dass sie Vorlesungsskripten hochladen hier. Aber wir haben alle gebeten, dass Sie uns einen oder zwei kleine Aufsätze nennen, sodass wir Ihnen im Laufe des Semesters nach und nach Literatur einstellen, mit der Sie das nacharbeiten können, was in der Vorlesung behandelt worden ist. Also wir lassen Sie nicht im Regen stehen, sondern Sie bekommen Material, damit Sie das nachlesen können, was wir Ihnen referieren. Und dann ist die Frage gestellt worden, jemand hatte nicht verstanden, wie das mit Moodle und diese Übertragung YouTube funktioniert. Der Moodle-Raum, mein Moodle-Raum in diesem Fall, darum steht auch immer mein Name jetzt unter dem Bild, auch wenn Claudia Bergmann gesprochen hat, Der Moodle-Raum wird genutzt, um über den Moodle-Raum das Bild nach YouTube zu streamen. Wir werden für die Studentinnen und Studenten der Universität den Moodle-Raum außerdem nutzen, um dort nach und nach zu den einzelnen Vorlesungseinheiten Materialien bereitzustellen. So, Claudia Bergmann hat ein intensives Studium betrieben und wird jetzt auf die Frage nach den Großen der Stadt antworten.
Das ist wirklich ganz klasse. Da steht wirklich die Großen der Stadt, was auch immer das bedeuten mag. Und zwar, ich et Gadelei hair, die Männer, nämlich die Großen der Stadt, erzogen diese Söhne. Also erzogen im Sinne von zogen sie auf. Wer die Großen der Stadt sind, ist da gar nicht weiter erklärt.
Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen. Wir können gerne noch einen Moment warten. Wenn noch jemand von Ihnen eine Frage hat, dann möge er sie jetzt schicken. Ansonsten darf ich mich bei Ihnen auch nochmal bedanken, dass Sie diese Möglichkeit, Fragen zu schicken, doch schon ganz reichhaltig genutzt haben. Das können wir noch steigern. Das können wir in der nächsten Woche intensivieren. Nächste Woche, Dienstag, 18.15 Uhr. Wird es die nächste Vorlesung geben und wir nutzen jetzt das an Möglichkeiten, was uns das Internet bietet, was uns auch dieses WebEx-Format und YouTube ermöglichen. Es wird Tom Benton aus Chicago sprechen und wir haben die Möglichkeit, ihn also aus Chicago direkt in diese Vorlesung einzubinden und einzubeziehen. Das ist eine Chance, die wir sonst bei anderen Vorlesungen uns kaum hätten leisten können. Ganz herzlichen Dank nochmal an Claudia Bergmann für diesen schönen Einleitungsvortrag. Ihnen allen vielen Dank. Ich habe gesehen, also die meisten von Ihnen sind bis gerade dabei geblieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und für die Fragen, die Sie gestellt haben. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche hier alle gesund wiedersehen bei der nächsten Vorlesung in dieser Reihe. Vielen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend.